Und ich glaube, für viele Leute, die schon mal die Bibel gelesen haben, ist die Offenbarung vielleicht ein etwas schwieriges Buch. Sie lesen das Neue Testament und verstehen eigentlich alles ganz gut und freuen sich, okay, gleich bin ich durch. Und dann kommt das letzte Buch, die Offenbarung. Und dann hat man das Gefühl, dass man überhaupt nichts mehr versteht. Ich weiß nicht, wem es von euch so geht, aber ich habe schon viele Leute das so sagen hören. Johannes, der Autor der Offenbarung, spricht in diesem Buch ganz viel von Kämpfen und davon, wie das Böse sein Unwesen treibt auf dieser Welt. Und wenn man sich darüber mal bewusst wird, was Johannes eigentlich gerade erleidet, als er dieses Buch schreibt, nämlich, dass er da in Gefangenschaft ist auf der Insel Patmos, dann kann man sich ganz gut vorstellen, also da kann man Johannes ganz gut verstehen, dass er ziemlich sicher ist, dass es etwas Böses gibt, was gegen Jesus und gegen die, die ihm folgen, irgendwie dagegen ankämpft, dass es einen Kampf gibt. Er ist sich ganz bewusst darüber. Kurz bevor Johannes dieses Buch schreibt, gab es einen römischen Kaiser, der geherrscht hat, und er wollte in seiner Lebzeit wollte er als Gott angebetet werden. Jeder, der das nicht gemacht hat, der wurde entweder getötet oder der wurde verfolgt und in Gefangenschaft genommen. Johannes war auf dieser Insel, weil er sich offen, ganz öffentlich zu Jesus bekannt hat. Und immer wieder macht Johannes seinen Lesern deutlich, wenn ihr euch zu Jesus bekennt, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass es Anfeindungen gibt, dass Leute negativ auf euch reagieren, ja, dass Leute sogar aktiv gegen euch vorgehen und euch umbringen wollen, verfolgen und in Gefangenschaft nehmen wollen. In dieser Zeit war das ganz extrem. Viele der ersten Christen sind getötet worden, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Es gibt auch heute noch Verfolgung unter Christen. Ich beschäftige mich zurzeit immer wieder mit einem Vicar, einem anglikanischen Pfarrer, der aus England kommt, aber jetzt eine Kirche in Bagdad hat. Und er ist bekannt als The Vicar of Baghdad. Und er spricht immer wieder davon, was seine Kirche für ein riesen Gemeindewachstum hat. Viele Leute kommen zum Glauben durch Zeichen und Wunder. Viele Leute werden geheilt und sie versorgen dann die Armen. Viele Leute bekennen sich dann zu Jesus und wollen Jesus als ihren persönlichen Herrn und Retter annehmen. Und dann sagte er was ganz Interessantes. Die, die sich als Christen bekehren, die meistens vorher Moslems waren, die werden, sobald sie sich zu Christus bekehren, zu Jesus bekehren, werden sie ausgeschlossen aus ihren Familien, werden gefeuert, in ihren Berufen meistens, werden ausgeschlossen, diskriminiert und so weiter. Und dann sagt er, und viele, die sich taufen lassen, sobald die sich taufen lassen, werden dann getötet. Und das Interessante ist, die, die sich taufen lassen und die, die sich zu Christus bekehren, die wissen das. Die wissen das ganz genau und trotzdem machen sie das, weil sie merken, das ist etwas Wichtigeres. Solche Dinge passieren auch heute noch, nicht nur in Bagdad, sondern auf der ganzen Welt gibt es Christenverfolgung. Hier in Deutschland oder bei uns im Westen ist es vielleicht ein bisschen anders. Bei uns ist die Ausgrenzung vielleicht eher subtil. Ich mache manchmal die Erfahrung, dass Leute mich nicht ernst nehmen, mich nicht für voll nehmen, wenn ich ihnen sage, dass ich wirklich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass heute eine neue Welt anbricht, dass ich an Zeichen und Wunder glaube. Ich habe dann ganz oft das Gefühl, dass Leute mich nicht ernst nehmen. Vielleicht kennst du das auch. Oder dass man vielleicht beschimpft wird auf der Straße oder dass Leute so lästern oder sowas. Aber die Ausgrenzung, die Johannes erlebt hat, die war nochmal auf einem anderen Level, nochmal auf einem anderen Niveau. Johannes musste einen großen Preis dafür zahlen, dass er sich öffentlich zu Jesus bekannt hat. Er war inmitten eines Kampfes. Und zwar ein Kampf von zwei Herrschaftsgebieten. Das Reich der Finsternis versus das Reich des Lichts. Eine geistliche, militante Auseinandersetzung dieser beiden Reiche. Und das Leben von Johannes war ein Zeichen von dieser Auseinandersetzung, war ein Zeichen von diesem Konflikt. Und Gott scheint Johannes einen Blick hinter die Fassade zu geben, hinter dem, was er vor Augen sieht. Und er zeigt ihm, so ist es in der Wirklichkeit, in der Realität der geistlichen Welt. Wenn man die Offenbarung so liest, mal von Anfang bis zum Ende, dann wird man manchmal ganz schön frustriert, weil man so besonders Richtung so Ende vom vorletzten Drittel, vom zweiten Drittel, da denkt man echt so, oh ey, es scheint so aussichtslos zu sein. Der Feind, wer auch immer oder was auch immer das ist, scheint so groß zu sein, so mächtig zu sein. Alles ist so verdorben. Doch ganz am Ende seines Buches beschreibt Johannes eine Vision, die er sieht. Und ich möchte uns einen Teil davon vorlesen, Teil von dieser Vision. Und ich bitte euch einfach mal, eure Augen zuzumachen und euch das mal bildlich vorzustellen, was Johannes in seinem geistigen Auge sieht. Dann zeigte er mir einen Strom, also ein Engel zeigte ihm, dann zeigte er mir einen Strom von Lebenswasser, klar wie Kristall, der hervorquoll aus dem Thron Gottes und des Gotteslammes. Inmitten ihres Platzes und auf beiden Seiten des Stroms standen Bäume, die 12-mal Früchte tragen. Jeder Monat brachte eine eigene Frucht hervor. Und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Dann wird es nichts mehr Verfluchtes geben. Und der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr. Und seine Diener werden ihm dienen. Ja, sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. Nacht wird es nicht mehr geben. Und sie brauchen auch keine andere Lichtquelle. Nicht das Licht eines Leuchters oder das Licht der Sonne. Denn der Herr, Gott selbst, wird sein Licht über sie scheinen lassen. Sie werden als Könige herrschen bis in Ewigkeit. Dieses Bild, diese Vision, ihr könnt eure Augen öffnen. Dieses Bild, diese Vision, die Johannes hat, die zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Die ist immer wieder zu finden in der ganzen Bibel, schon in der Beschreibung vom Garten Eden, vom alten Zustand, als Gott die volle Herrschaft über seine Schöpfung ausübte, beschreibt der Autor, dass ein Strom durch den Garten floss und daneben waren Bäume. Später, nach dem Sündenfall, sieht dann Hesekiel eine Vision. Und er beschreibt damit einen Zustand, der bald kommen wird, der neue alte Zustand, die Wiederherstellung des alten Zustandes. Und da beschreibt er ziemlich genau die gleiche Vision mit diesem Strom, der vom Tempel fließt und links und rechts Bäume davon. Und da heißt es, dass Gott ihn immer tiefer in diesen Strom hineinführt. Zuerst bis zu den Knöcheln, bis zu den Knien, bis zur Hüfte und dann so weit, dass er selber nicht mehr stehen konnte und sich darauf verlassen musste, dass der Strom ihn dahin treibt, wo es gut ist. Der hat auch eine ganz ähnliche Vision. Jesus greift diese Bilder auf und sagt, wenn jemand Durst hat, dann soll er kommen und trinken, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, der wird erleben, dass es sich erfüllt, was das Buch Gottes sagt. Aus seinem Innersten werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Mit diesen Worten sprach Jesus vom Geist Gottes. Das ist der Geist, den die in Empfang nehmen sollten, die ihm Vertrauen schenken würden. Der Strom in der Vision von Johannes, dieser Fluss, der aus dem Tempel kommt, der vom Thron Gottes kommt und vom Gotteslamm, der beschreibt den Heiligen Geist. Diese perfekte, reine Kraft, die alles wieder heil macht. Die Dürre aufblühen lässt, die Heilung bringt, die Befreiung bringt. Der Heilige Geist, der himmlische Zustände auf der Erde schafft. Und dann verheißt Jesus, dass jeder, der von diesem Wasser trinkt, von dem werden auch diese Ströme fließen. Wenn man sich mal überlegt, wenn man sich mal so die orientalische Welt so vor Augen führt, diese Riesenwüsten und dieses trockene Land, dann kann man sich vorstellen, wie sich das für Johannes und die Zuhörer von Jesus angefühlt haben muss, als sie diese Worte gehört haben, dass es frisches, lebendiges Wasser gibt. Denn alles Leben sammelte sich immer um Wasser. Da, wo Wasser ist, da war auch Leben. Der Klassiker ist ja dafür der Nil in Ägypten, wo sich die ganzen Städte um den Nil versammeln. Weil da, wo Wasser ist, du brauchst Wasser zum Leben. Und die Zuhörer von Jesus und Johannes auch, der diese Vision gesehen hat, die wussten ganz genau dann, wie existenziell und lebenswichtig dieses frische Wasser ist. Es ist lebenswichtig, Zugang zu diesem Wasser zu haben. Nun, was sind die Bäume in diesem Bild? Jesus beschreibt selber immer wieder Menschen wie Bäume, die gute oder schlechte Früchte tragen. Die Bäume in der Vision von Johannes sind zu Dingen fähig, die im Natürlichen überhaupt nicht fähig sind. Sie tragen das ganze Jahr über, bringen sie Früchte hervor. Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass die Bäume, die sich speisen lassen von den frischen Wassern, dass sie zu übernatürlichen Dingen fähig sind, dass sie zu mehr fähig sind als das, was im Normalen möglich ist. Und dann heißt es, dass ihre Blätter zur Heilung der Völker dienen. Die Blätter werden als Wiederherstellungsmittel gebraucht. Gott schafft etwas Neues. Himmlische Zustände brechen an und er gebraucht die, die sich von dem Strom speisen lassen. Und wenn das geschieht, dann wird es nichts mehr Verfluchtes geben. Wir werden Gottes Angesicht sehen und sein Name wird auf unseren Stirnen stehen. Wir werden kein Licht mehr brauchen, weil Gott unser Licht ist. Wir werden Gott, dem Vater der Liebe und der Wahrheit, werden wir ganz nahe sein. Es wird keinerlei Trennung mehr geben. Alles, wonach wir Menschen uns sehen, wird erfüllt sein. Ja, wir werden ihm sogar so nahe sein, dass wir ihn widerspiegeln. Diese Hoffnung, die Johannes erfüllt haben muss, als er dieses Bild gesehen hat, muss unglaublich sein. Dieses komplette Kontrastprogramm zu dem, was er jeden Tag erlebte, dieses Arbeitslager, Gefangenschaft und Leid, wahrscheinlich körperliche Schmerzen und Hunger und dann das, was er in seiner Vision gesehen hat. Johannes wusste, dass wir in der Spannung des schon hier und noch nicht des Reiches Gottes leben. Auf der einen Seite waren die Qualen und auf der anderen Seite die wunderbare Erfahrung des Heiligen Geistes, die alles neu macht. Genau in dieser Zwischenzeit befinden wir uns. Das Reich Gottes hat schon begonnen, hat schon mit dem ersten Kommen Jesu begonnen. Die himmlische Wirklichkeit bricht schon in diese Welt hinein, aber sie wird erst vollendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Erst dann wird es perfekt sein. Diese Zwischenzeit, in der wir uns befinden und auch in der Johannes war, beschreibe ich immer ganz gerne mit der Bundesliga-Saison 2003-2004. Weiß jemand, wer 2003-2004 deutscher Meister geworden ist? Ich habe es nicht gehört. Bremen, kannst du es lauter sagen? Bremen, sehr richtig. Mein Verein. Werder Bremen, bist du auch Werder-Fan, Sascha? Sehr schön. Mein Verein, Werder Bremen, ist 2003, 2004 deutscher Meister geworden. Werder hat aber schon vor dem viertletzten Spieltag nach Punkten die Meisterschaft gewonnen. Sie haben die Meisterschaft schon gewonnen und niemand konnte mehr diese Meisterschaft nehmen. Aber sie konnten erst am letzten Spieltag die Schale in die Hand nehmen und
und hochhieven.
Und diese Zwischenzeit war total interessant, weil sie war in ganz Bremen, ich bin Bremer eigentlich, war sie, habe ich das schon gesagt? In ganz Bremen war so eine Spannung mehr zu spüren. Auf der einen Seite dieses Feiern und dieses Genießen, wir sind deutscher Meister, endlich wieder. Und auf der anderen Seite, aber es sind noch Schlachten zu schlagen, es sind noch Spiele zu spielen und wir haben auch Spiele verloren. Und es musste Schweiß fließen und die mussten sich anstrengen und wir haben mitgefiebert. Es war beides da, es war schon der Genuss da, aber trotzdem mussten wir noch fiebern und es war spannend. Und am letzten Tag, dann konnten wir, oder die Spieler halt, die Schale hochheben und wir haben uns, es war ein Riesenfest. Und genau in dieser Zwischenzeit befinden wir uns gerade. Zwischen dem ersten Kommen Jesu. Jesus hat schon den Sieg errungen über die Macht der Finsternis. Durch sein Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung ist der Sieg schon da. Und jetzt bricht seine neue Welt an. Jetzt bricht die himmlische Wirklichkeit unter uns an. Aber sie wird erst vollendet und perfekt sein, wenn er wiederkommt. Das, was Johannes gesehen hat, war keine einfache Zukunftsmusik. Das Fest hat jetzt schon begonnen. Das Himmelreich bricht heute schon durch den Heiligen Geist in unsere Welt ein. Das Himmelreich bricht heute schon durch den Heiligen Geist in dein Hörsaal ein. In deine Arbeitsstelle, in dein Büro, in deinen Fußballverein, in deine Clique, in deine Familie. Ja, sogar in uns selber, in unsere verlorenen Teile, in unsere kaputten, kränklichen Teile unserer Person. Auch da bricht das Himmelreich heute schon an. Wenn ich darüber nachdenke, wie das Reich Gottes, das Himmelreich oder das Königreich, wie die Bibel sagt, wie das heute schon unter uns anbricht, dann denke ich immer an den Film König der Löwen. Der Film ist schon relativ alt, aber es war so einer der großen Zeichentrickfilme. Ich glaube, ich tippe mal, vor 20 Jahren oder so ist der rausgekommen. Und da sieht man den alten Herrscher, den alten Löwen, wie er so über dieses ganze Gebiet herrscht. Und es ist ein fürchterliches Gebiet. Es gibt Hunger, es gibt Leid, Ungerechtigkeit. Das Land ist nicht mehr fruchtbar. Familien sind nicht zerstritten. Und dann kommt der neue König und besiegt diesen schlechten König. Und dieser fiese Kampf wird dann so richtig ausgeweitet. Und dann besiegt aber der gute König, der gute Löwe, den schlechten Löwen. Und wo er dann gewonnen hat, geht er dann so auf den höchsten Felsen und brüllt sein Siegesbrüll. Und dann sieht man überall, wo dieses Brüllen gehört wird, fängt etwas Neues an zu leben. Und die Savanne blüht wieder. Es entstehen wieder neue Pflanzen, Familien kommen zusammen. Jeder hat wieder genug zu essen. Es bricht jetzt schon an. Kranke werden gesund, Gebundene werden frei. Es fängt schon an. Wir haben einen neuen König. Und seine Herrschaft beginnt schon heute. Ich glaube, das muss die Welt wissen. Und wir sollen seine Botschafter sein. Durch uns soll seine Herrschaft auf dieser Erde etabliert werden. Jesus beruft uns dazu, von den Wassern zu trinken, uns von den Wassern des Stromes zu speisen, vom Heiligen Geist, dass durch uns die neue Wirklichkeit anbricht. Wie würde deine Clique aussehen? Wie würde deine Familie aussehen? Wie würde dein Arbeitsplatz aussehen, wenn sie das Brüllen des Löwen hören würden? Was würde sich verändern? Ich glaube, für uns Botschafter des neuen Reiches ist es eine doppelte Bewegung. Auf der einen Seite immer wieder die Bewegung hin zum Strom, hin zu den frischen Wassern, bewusst zu sagen, Heiliger Geist, komm. Und füll mich neu. Ich brauche dich. Speise mich mit allem, was ich brauche. Versorge mich mit allem, was ich brauche. Und dann die Bewegung hin zu den Menschen, hin in diese Welt. Und wenn ihr mich fragt, dann glaube ich, dass wir in Deutschland diesen Strom des Heiligen Geistes mehr brauchen denn je. Wir brauchen ihn in den Kirchen unter uns Christen. Wir brauchen ihn auf den Straßen, in den Städten, in den Schulen. Wir brauchen ihn an der Börse. Wir brauchen ihn in unseren Familien. Ich glaube, Gott will uns heute Abend Mut machen, uns neu auf den Heiligen Geist einzulassen. Neu die Nähe und die Erfahrung des Heiligen Geistes zu suchen. Die Bibel hat total recht. Das zeigt uns diese Erfahrung. Denn Leute, die sich auf die Gegenwart des Heiligen Geistes öffnen, die erfahren Heilung, die erfahren Befreiung, die erfahren Befähigung, das zu tun, wozu Jesus sie ruft. Auch wenn nicht alles perfekt ist, es wird nicht jeder gesund. Aber es fängt doch schon heute an und das müssen wir ernst nehmen. Wer braucht das nicht? Wer braucht von uns keine Heilung? Wer braucht von uns nicht mehr Freiheit? Wer von uns muss nicht befähigt werden, die Dinge zu tun, zu denen Jesus uns ruft? Gerade in letzter Zeit machen viele Leute im Christustreff genau diese Erfahrung. Eine neue Erfrischung vom Heiligen Geist. Sie gehen ins tiefe Wasser wie Hesekiel. Bis dahin, wo sie nicht mehr stehen können und vom Strom dahin getrieben werden, wo es gut ist. Sie lassen ihre durstigen Seelen sättigen. Oder Sitt machen, ne? Ich glaube, wenn man nicht mehr durstig ist, Sitt. Sitten. Von Jesus. Mit den lebendigen Wassern. Und sie pflanzen sich direkt neben den Strom und speisen ihre Wurzeln aus dem Strom, der vom Thron von Jesus kommt. Ich würde den Gottesdienst heute ungern beenden lassen, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, darauf einzugehen. Wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, auf diese Einladung vom Heiligen Geist, die immer da ist, zu reagieren. Ich würde gerne, dass wir jetzt eine Gebetsphase einleiten, in der wir uns ganz bewusst öffnen für die Gegenwart des Heiligen Geistes und für eine neue Berührung mit dem Strom des Lebens. Ich schlage vor, dass wir dazu aufstehen. Ihr könnt jetzt aufstehen, wenn ihr wollt. Was du machen kannst, und das kannst du jeden Tag in deiner stillen Zeit machen, das mache ich auch jeden Tag, ist, dass ich meine Hände öffne, einfach als Zeichen dafür, dass ich offen bin. Es ist keine Magie oder sowas, sondern Körpersprache ist total wichtig für uns. Es ist wie, wenn man sich hinkniet, so als Zeichen der Demütigung vor Gott. Und dann sagt man einfach, komm, Heiliger Geist, wirke an mir. Ich lade dich ein, dass du an mir wirkst. Und ich lade dich jetzt auch ein, dass du dieses Gebet gerade für dich jetzt sprichst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt unter uns wirkst. Du kennst uns ganz genau. Du weißt, was wir brauchen. Und wir kapitulieren vor dir. Und wir sagen, wir können nicht ohne dich. Wir haben es versucht ohne dich, aber wir können nicht ohne dich. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt unter uns wirkst in deiner Kraft.